Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ohne Anmeldung schnell und einfach Hilfe. Das verspricht ein neues Walk-in-Angebot der psychiatrischen Dienste Graubünden. Warum es das braucht und was genau geplant ist, wir haben mit den Verantwortlichen geredet. Dann haben wir ein aktuelles Update zur Situation im Misox. Die Gemeinde die hat ausgerechnet, wie hoch der finanzielle Schaden jemand ist. Und der EM zum Trotz dreht sich bei uns heute um Eishockey. Wir nehmen den 5-Jahres-Plan vom EHC Chur unter die Lupe. Der Nino Niederreiter, der neu im Verwaltungsrat vom Churer Eishockey Club hockt, gibt Auskunft. Das alles Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon ist Manuela Mäuli. Schön hören dazu. Für Menschen mit einer psychischen Krankheit gibt es in Chur ab Montag schneller und einfacher Hilfe. Betroffene kriegen in der Klinik Waldhaus, die zu der psychiatrischen Dienst Graubünden PDGR gehört, ein neues Angebot. Ein Notdienst, den man einfach aufsuchen kann, ohne Voranmeldung. Gleichzeitig weitet die PDGR ein anderes Angebot aus, das vor ambulanter Krisenintervention. Was sich genau alles ändert, das hat der Martin De Platzes vom Leiter der kantonalen Psychiatriezentra am Andreas Werner Reisdorf wissen.
Wir integrieren hier die bereits bestehenden Angebote der Triage- und Informationsstelle und der ambulanten psychiatrischen Krisenintervention in eine Abteilung. Der Patientenservice bietet damit einen zentralen Zugangspunkt für die psychiatrische Versorgung. Hier können sich die Patienten entweder selbst oder der Behandlungspartner direkt Kontakt mit der PDGR aufnehmen. Zu den Kernaufgaben des Patientenservice gehört einerseits die Triage. Hier wird dem Patienten das für seine individuelle Situation beste Behandlungsangebot zugewiesen. Darüber hinaus bietet der Patientenservice die ambulante Krisenintervention an, neu auch mit dem Angebot der Walk-in-Sprechstunde. Zudem berät der Patientenservice Patienten und Angehörige über die Behandlungs- und Unterstützungsangebote der PDGR. Und damit wollen wir insgesamt einen niedrigschwelligen Zugang zur psychiatrischen Behandlung ermöglichen.
Bevor wir auf die einzelnen Punkte wie Krisenintervention nochmal ausführlich darauf zu reden kommen, ist die Ausweitung des Angebots jetzt ab dem 1. Juli auch eine Reaktion von der psychiatrischen Dienst Graubünden, weil man liest und hört ja immer wieder, dass Menschen, die psychiatrische Hilfe brauchen, lang müssen warten.
Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, oder auch schon länger eigentlich seit der Corona-Krise, dass die Anmeldungen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich massiv zugenommen haben. Und Patientenservice ist jetzt auch eine Reaktion darauf, dass wir die ambulante Versorgung anders gestalten, das Angebot ausweiten und damit Notfälle und ambulante Krisen zeitnah auffangen können und aber auch die ambulanten Sprechstunden hier in Chur und in der Klinik Beverin in Grazis und in den Psychiatriezentren entlasten.
Und ganz wichtig bei dem ausgeweiteten Angebot, das richtet sich nicht nur an die Leute, die an dieser Krankheit leiden, sondern bietet auch Hilfe für die Angehörigen.
Genau. Die Walk-in-Sprechstunde ist ein Angebot der ambulanten psychiatrischen Krisenintervention, richtet sich an Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen. Das sind psychische Erkrankungen, die bereits bestehen und bei denen erneut Symptome auftreten oder bei denen sich die bestehenden Symptome verstärken. Das können aber auch erstmalig auftretende psychische Erkrankungen sein. Und hier melden sich dann Menschen mit zum Beispiel Symptomen wie Angst oder Panikattacken, Schlafstörungen oder Gedankenkreisen oder Menschen mit Suizidgedanken. Und die Walk-in-Sprechstunde bezieht natürlich auch immer das soziale Umfeld des Patienten mit ein. Das heißt, hier können auch Angehörige mit zum Gespräch kommen oder wir bieten auch Beratung separat nur für Angehörige an, die Rat suchen im Umgang mit den betroffenen Familienmitglied. Es melden sich auch Menschen bei uns für die Walk-in-Sprechstunde mit akuten psychosozialen Belastungen. Das sind Menschen mit Krisen, die sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden, zum Beispiel als Reaktion auf ein gravierendes Lebensereignis. Auch hier bieten wir das Gespräch mit einem erfahrenen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an.
Ausgeweitet wird auch das Angebot von der Krisenintervention zeitlich und auch von den Tagen her. kann sich jemand an euch wenden, vom Montag bis am Sonntag, vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 8 Uhr. Was ist genau der Inhalt von einer Krisenintervention?
Im Gespräch nimmt sich der Arzt für den Patienten Zeit und erhebt die individuelle Situation. So schildert der Patient seine Beschwerden, seine Sorgen und seine Ängste, sodass der Arzt die konkreten Probleme und Symptome erfassen kann. Zudem wird die individuelle Krankengeschichte und die Lebensgeschichte erfragt und die soziale Situation des Patienten einbezogen. Der Arzt verschafft sich so einen ersten Eindruck, erstellt eine Diagnose und legt mit dem Patienten das weitere Behandlungssetting fest. Das kann in der Folge ein weiteres Krisengespräch nach sich ziehen oder kann eine weiterführende Behandlung im ambulanten psychiatrischen Dienst nach sich ziehen oder ein Aufenthalt in der Tagesklinik. Und wenn das nicht ausreicht, ist es auch möglich, dass der Patient unmittelbar stationär eintreten kann im Notfall oder dass ein stationärer Aufenthalt ein paar Tage später organisiert wird.
Andreas Werner-Reisdorf, wenn es um psychische Probleme geht, so stelle ich das wenigstens fest, ist das bei uns in der Gesellschaft noch immer ein Thema, über das nur wenig geredet wird. Man könnte auch fast schon sagen, ein Tabuthema. Der Patientenservice, den ihr jetzt am Standort der Klinik Waldhaus in Chur anbietet, kann der dazu beitragen, eben das Tabu zu durchbrechen?
Eine zentrale Aufgabe des Patientenservice ist die Aufklärung über psychiatrische Krankheitsbilder und Symptome, sodass Patienten, die Fragen haben und sich nicht getrauen, in der Familie oder mit Freunden darüber zu reden, auch bei uns melden können, sodass wir ihnen mit Ratschlag zur Seite stehen und sie informieren.
Ich habe es vorher schon mal angesprochen, Menschen, die psychiatrische Hilfe brauchen, die müssen zum Teil lang warten, bis sie einen Termin von einer Fachperson kriegen. Jetzt mit dem Patientenservice, der am 1. Juli den Betrieb aufnimmt, können Sie da auch den Abhilfe schaffen mit Ihrer Beratung, mit Ihrer Triage, dass die Leute nicht ins Internet abschwanken tun und sich dort quasi Selbstdiagnose stellen?
Zum Thema Selbstdiagnose kann man sagen, im Internet gibt es verschiedene Selbsttests, die dazu verleiten, dass man auch eine Selbstdiagnose stellt. Hier ist aber wichtig zu sagen, bei psychischen Problemen sollte immer der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie konsultiert werden, der dann auch fachgerecht die Diagnose stellt.
Wenn ich auch immer wieder unter den Leuten höre, in der Gesellschaft höre, wenn es um eine psychiatrische Erkrankung geht, wer zahlt die Behandlung? Ich gehe mal schwer davon aus, Herr Andreas Werner-Reisdorf, das wird zahlt auch über die obligatorische Krankenversicherung.
Die Leistungen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Grundversorgung werden über die obligatorische Krankenversicherung abgerechnet.
Das erweiterte Angebot, das die Klinik Waldhaus ab dem 1. Juli in Chur anbietet, das gibt es dann wahrscheinlich ab dem September auch in der Surselva und auf Anfang Winter im Engadin. Das Unwetter, das heute vor einer Woche im Isox gewütet hat, das hat einen grossen Schaden angerichtet. Neben der persönlichen Tragödie, zwei Personen konnten nur tot geborgen werden, ein weiterer ist noch vermisst, ist auch ein Haufen Land kaputt gegangen. Etwa 100 Hektar sind betroffen, dazu kommen zerstörte Häuser und Strassen. Die Gemeinde Lostalo hat darum eine erste Auflistung gemacht. Der Livio Biondini hat sich die angeschaut und geschaut, wie gross denn der finanzielle Schaden etwa ist.
5 Gebäude sind vollständig zerstört worden. Über 100 weitere Schäden an Gebäuden hat es dazu gegeben. Eine Trinkwasserleitung ist kaputt, 400 Ufermeter vom Fluss Moesa erodiert und 8 Kilometer Strassen überflutet. 290'000 Kubikmeter Schlamm und Schwimmmaterial müssen weggeräumt werden. Das Ausmaß der Schäden ist riesig, wie der Gemeindepräsident von Lostallo, der Nicola Giudicetti, sagt.
Ja, praktisch alle Sorten von Dorf Lostallo, wie Sie können sehen in dieser Karte, haben wir also Sachen wie überflutet, haben wir Murgange, haben wir Straßen, die sind unterbrochen. Es wurde ein komplettes Inventar gemacht und auf diese stellen wir die Rechnung.
Und die Rechnung beträgt 38 Millionen Schweizer Franken. Über 10 Millionen bei Straßen und Infrastrukturen, 10 Millionen bei Gebäuden und auch knapp 10 Millionen Franken Schäden allein wegen der Räumung der Felsbrücken und dem Schutt. Gewisse Schäden übernehmen die Versicherungen, der Kanton und der Bund. Die Restkosten, die müssen die Gemeinde Lostallo tragen und das sei belastend.
In der Gemeinde haben wir 1,5 Millionen Steuereinnahmen, ungefähr 1 Million vor Wasserzinsen. Das macht 2,5 Millionen meistens. Und wir müssen alles, Schule und so, immer bezahlen, oder? Und natürlich, wenn wir haben auch jetzt nur, sage ich, 20% von diesen 38 Millionen macht 8 Millionen und ist eine Summe, die ist sehr belastend für die Gemeinde.
Wie die Gemeinde das stimmen will, wissen die sie noch nicht. Unter anderem hat Lostallo jetzt ein Spendenkonto eingerichtet auf der Homepage der Gemeinde. Aber nicht nur die Gemeinde, auch die privaten Anwohnerinnen und Anwohner hat es schwer getroffen.
Also die Private haben die Gebäudeversicherung und eventuell auch noch private Versicherung. Normalerweise sollte nicht ein großes Problem sein auf Seite Geld. Aber wir haben noch diese Problematik mit den 6 Familien, die sind evakuiert. Und diese Familien können nicht zu Hause kommen in die nächste, sage ich, Woche oder Monate. Also muss man noch eine definitive Lösung finden. Und wahrscheinlich gibt es noch Spesen, die ich kann noch nicht evaluieren. Also eventuell Spenden, da sind auch nötig.
Jetzt muss die Gemeinde mit dem Kanton, mit dem Bund und der Versicherung zusammen schauen, was von wem übernommen wird, wie der Nicola Giudicetti weiter sagt.
Die Gemeinde die wird aber auch sonst unterstützt. Auf das Spendenkonto, das sie eingerichtet hat, ist schon Geld geflossen von verschiedenen Gemeinden und Institutionen. Unter anderem auch 1 Million Franken von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Wir bleiben gerade thematisch im Misox und auch beim Schaden, den das Unwetter angerichtet hat. Darunter leidet nämlich auch die Lokalwirtschaft. So zum Beispiel die Lachszucht Swiss Lax, wo ihr Sitz in Lostallo hat. Auch wenn bei ihnen kein Sachschaden entstanden ist, kämpfen sie jetzt mit den Folgen des Unwetter. Die Livia Junge darüber, welche das sind.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Swiss Lachs AG war es ein strenges Wochenende. Fast konstant musste jemand vor Ort sein, um die ganze Anlage am Laufen zu behalten. Die Lachsfarm ist wegen Stromunterbruch immer wieder ausgefallen, wie der Oscar Pedrioli, Mitglied der Geschäftsleitung, erzählt.
Wir haben schon gewusst, dass ein Unwetter kommt. Wie es sich gezeigt hat, war keiner auf ein Unwetter dieser Heftigkeit in so kurzer Zeit vorbereitet. Wir haben ein sehr gutes Alarmsystem. Eben als Strom wegging, hat das Alarmsystem den ersten Mann alarmiert. Der ist sofort, 2 Minuten später ist er eingetroffen. Für so eine Situation braucht man mindestens 4 Leute vor Ort. Die nächsten 3 sind innerhalb der nächsten 15 Minuten eingetroffen.
Ein weiterer Mitarbeiter sei sogar extra auf Lostallo geflogen worden, weil die Verkehrswege gesperrt waren. Die Lachsfarm ist nämlich direkt neben der Autobahn A13. Und das bringt schon das nächste Problem mit sich. Weil die Autobahn wegen der Unwetterschäden geschlossen ist, hat Swiss Lachs in ihrem Shop keine Laufkundschaft mehr.
Was wir hier in Lostallo machen, ist nicht nur wichtig von der Produktion her. Unser Shop unterstützt das Ganze mit einem Beitrag von über 20%. Und wenn es wie es jetzt, Sie sehen es ja, ist keiner da. In der Regel haben wir jeden Tag Kunden. Wenn das jetzt für länger ausfallen würde, dann würde für uns schon ein lebensbedrohliches Thema werden.
Sollte die Autobahn noch für längere Zeit gesperrt sein, braucht Swiss Lachs eine Alternative zu ihrem Shop in Lostallo.
Wir sind im Gespräch mit dem Gewerbeverband sowie auch mit der Wirtschaftsförderung vom Kanton und wir besprechen verschiedene Maßnahmen. Wir haben vorgeschlagen, dass es zum Beispiel auch im Kanton Graubünden vielleicht ein virtuelles Schaufenster gibt, für, nicht nur für uns, sondern auch für andere Betriebe aus dem Misoxtal, damit die Leute im Graubünden, die uns unterstützen möchten, die Solidarität für diese Region zeigen möchten, auch sehen, wer was macht.
Auch andere Ideen, wie zum Beispiel ein Pop-up-Store, sind im Gespräch. Was schlussendlich wirklich die Lösung wird sein, das hat der Oscar Pedrioli noch nicht können sagen. Eins ist für ihn aber klar. Er kämpft dafür, dass die Lachsfarm keinen grossen wirtschaftlichen Schaden davon trägt.
Und bald sollten auch wieder ein paar Leute bei der Lachszucht vorbeifahren. Wie das Bundesamt für Strassen vor kurzem mitteilt hat, soll die A13 schon am 5. Juli wieder einspurig befahrbar sein. Seit heute zeigen in Zürich verschiedene Trachtenverbände aus der ganzen Schweiz ihre schönsten Tücher und Trachten. Das am eidgenössischen Trachtenfest, das nur alle 12 Jahre stattfindet. Darunter sind natürlich auch die verschiedenen Trachten vom Kanton Graubünden zu sehen. Wie man die erkennt und was das Trachtenfest genau ist, weiss der Luciano Cherry.
Mehr als 80 Mitglieder der Bündner Trachtenvereinigung sind in Zürich am eidgenössischen Trachtenfest mit dabei. Das ganze Wochenende dreht sich um Schweizer Brüche und Kleider von früher. In der Stadt Zürich wird vom Bahnhof durch die ganze Innenstadt ein sogenannter Trachtenweg gemacht. Dort können Besucherinnen und Besucher in Schaufenster die schönen Kleider anschauen und mit einem QR-Code mehr darüber lesen. Es gibt aber noch viel mehr, was über das Wochenende passiert, wie Marlies Stucki, die Präsidentin der Bündner Trachtenvereinigung, sagt.
Der grösste Teil reist am Freitag an. Und dann ist am Mittag ein Eröffnungsumzug vom Bahnhof zur Delegiertenversammlung, das ist in der St. Peterkirche. Und dann sind verschiedene Programme, so gegen Abend ist man eigentlich frei. Am Samstag ist ein grosses Tanzfest, wo wer will, kann tanzen. Das Programm schon länger bekannt ist. Es gibt Chöre, die singen.
Und am Sonntag ist dann eben der Umzug. Der führt über eine 2,5 Kilometer lange Strecke auf der Bahnhofstrasse, der Uranienstrasse, am Limmatquai und der Gähbrücke. Beim Umzug sind insgesamt 54 Schweizer und 7 ausländische Gruppen dabei, die ihre Trachten präsentieren. Die Bündner Tracht an dem Umzug von allen anderen zu unterscheiden, ist nicht so einfach.
Es gibt nicht eine Bündner Tracht. Es gibt verschiedenste Bündner Trachten. Die ich jetzt trage, ist die Zafiertal-Riewald-Festtagstracht. Weil diese Tracht ist eine Walser-Tracht, das heisst der Vorstecker, das schwarze Tuch, das schwarze Dings. Und das finden wir auch im Champfic, Davos, wenn ihr so ein bisschen durch die Schweiz reisen. Auch die Pfalzer haben, aber die haben ein bisschen eine andere.
Auch unter den Trachten der verschiedenen Regionen wird unterschieden. Es gibt nämlich die Werktagstracht, also für den Alltag, die Sonntagstracht, eine etwas schönere, die, wie es der Name schon sagt, für den Sonntag gedacht ist, und die Festtagstracht, die viele bei den Hochzeiten angelegt haben.
Also die Sonntagstracht ist sogar der Stoff handgewoben. Werktags- und Arbeitstracht können wir den Stoff sonst bezeichnen. Und der Unterschied bei der Sonntagstracht haben wir die weiße Schoss mit der schönen Stickerei unten und Murinella. Das ist der Kragen bei der Bluse. Die Werktagstracht ist eigentlich ein Trägerrock, wie die Frauen früher angehen, eine weiße Bluse. Heute tut man sie halt ein bisschen schön sticken und eine gestreifelte Schoss, meistens auch eine handgewobene.
Den Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz die Bündner Trachten zeigen, ist ein spezielles Gefühl für Marlies Stucki. Für sie sind das eben nicht einfach nur alte Kleider.
Für mich ist das eigentlich das schönste Kleid. Ich habe sogar in einer Tracht geheiratet. Ich habe sogar eine Tochter in der Tracht, die geheiratet hat. Man muss nicht überlegen, was man anlegen will. Man hat einfach etwas komplett im Kasten.
Die Marlies Stucki, die Präsidentin der Bündner Trachtenvereinigung, freut sich darum besonders, ihre Tracht am Wochenende zeigen zu können.
Am eidgenössischen Trachtenfest Zürich erwarten die Organisatoren gut 100'000 Leute. Es ist die 12. Ausgabe vom Fest. Das erste Mal war es 1929 in Genf. Der EHC Chur hat Grosses vor. Nach der Sommerpause spielen die Churer das erste Mal seit 16 Jahren wieder in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga. Der Swiss League also in der ehemaligen Nationalliga B. Darum ist aus dem EHC Chur auch eine AG geworden und im Verwaltungsrat hocken bekannte Persönlichkeiten. Darunter der Churer NHL-Star der Nino Niederreiter und der Schweizer Nazi-Goalie Leandro Genoni. Was sie mit dem Club vorhaben, im Beitrag von Livio Biondini.
Immer wenn der Nino Niederreiter über den EHC Chur redet, kommt er ein bisschen ins Schwärmen. Das Churer Stadion ist ein sehr spezieller Ort für ihn. Er hat beim EHC das ganze Hockey-ABC verlernen und sich mit dem Verein durch Höchs und Tiefs gegangen, ob als Fan oder auch als Spieler. Seit über 10 Jahren spielt er jetzt in Nordamerika in der besten Hockey-Liga der Welt, der NHL. Momentan ist er bei den Jets angestellt, in Winnipeg, wo 7'000 Kilometer von Chur weg ist. Und gleich ist für den Nino Niederreiter klar gewesen, dass er seinem Jugendclub helfen will.
Ist eine grosse Motivation, vor allem, ich glaube, im Schweizer Eishockey generell fehlt ein Sprungbrett in die nächste Liga und für uns ist es extrem wichtig, dass wir eines von den Sprungbrett sein für die jungen Spieler, um richtig Profi zu werden und ich bin extrem glücklich und stolz auf einen Teil von dem Team zu sein und vor allem, ja, es sind wirklich sehr gute Leute dahinter und ich glaube, das ist das, was auch recht Spass macht.
Grundsätzlich ist der 32-jährige Botschafter. Er hat jetzt ein paar neue Leute zum Verein bringen, unter anderem sein Nationalmannschaftskamerad Leonardo Cenoni.
Wir sind wirklich ein bisschen für den Verein zuständig, für die Juniorenabteilung, um zu schauen, wie man die Besten integrieren kann. Der Leo weiss es besser wie kein anderer mit der GCK Lions, wie er das hergebracht hat, wie er seinen Weg gegangen ist. Und mein Weg ist natürlich ein bisschen anders gegangen wie der Foss. Und wir haben ganz andere noch Beispiele wie der René Zugorvi, die aus der ersten Liga in die Nazi geschafft haben. Und ich glaube, es sind das, wo man möchte ein bisschen zeigen im Verein, was alles möglich ist. Und ich glaube, wir probieren dort durch ein bisschen zu helfen, wie man den Weg kann schmieden kann.
Schlussendlich möchte man so viel Eigengewächs wie möglich in die erste Mannschaft verbringen. Es sind noch sehr viel Arbeit vor ihnen, aber mit diesen Strukturen können die sie professionell arbeiten und jedem Spieler die Plattform geben, die er auch brauche. Was überhaupt gute Nachwuchsarbeit ausmacht.
Einerseits brauchst du sicher gute Trainer und das ist das, was wir sicher auch am Finden sind, um wirklich den Kindern die bestmögliche Person herzustellen. Wir müssen schauen, dass es Spass macht, um ins Stadion zu kommen. Wir schauen, dass die Bindung von der ersten Mannschaft zu den Junioren rum ist. Und ich glaube, es ist das, was in einem Haufen der letzten paar Jahre ein bisschen verloren gegangen ist.
Darum hat der ERC jetzt einen 5-Jahres-Plan aufgestellt. Der erste Schritt dabei war die Gründung einer AG und jetzt kommt eins nach dem anderen. Die Infrastrukturen, das Administrative, es müssen noch vieles ab. Werden und darum gäbe es den Plan. Mit dabei ist, wie erwähnt, auch der Leonardo Cenoni. Über 650 Nazi-A-Spiele, Goalier Nationalmannschaft und mehrfacher Schweizer Meister mit Davos, Bern und Zug. Mit Chur verbinde ihn vor allem das Eishockey. Er hat schon als Junior viel Match in Chur gespielt, die meisten davon verloren, er sei aber gleich immer gerne in der Bündner Hauptstadt spielen gekommen. Beim, in Anführungszeichen, neuen ERC Chur engagiert er sich als Mitaktionär.
Erstens mal, ich sehe das Potenzial, das in diesem Club ist, das Potenzial von dieser Region auch, was sie machen können für Schweizer Eishockey. Ich kenne zwei, drei Aktionäre sehr gut, bin angefragt worden und ich glaube wirklich an die Vision, die wir haben und glaube, dass da etwas Grossartiges entsteht.
Als er angefragt worden sei, sei es eigentlich relativ schnell gegangen, dass er sich für Chur entschieden hat. Jetzt sei er da und will seine Inputs reinbringen.
Ja, gut, schlussendlich muss man auch sehen, ich spiele seit 30 Jahren Eishockey, 17 Jahre auf Profistufe. Ich habe doch zwei, drei Organisationen gesehen, wie sie arbeiten oben rein. Ich habe auch Organisationen gesehen, wie sie arbeiten unten rein. Ich pflege eigentlich sehr einen engen Kontakt zu den Juniorabteilungen in den jeweiligen Clubs, wo ich bin. Und darum glaube ich schon, dass ich eher im Sport meinen Senf dazugeben und Inputs bringen und sicher Verbesserungen anstreben will. Ich glaube, wir sind da eine gute Gruppe von Leuten, die da einen Schritt vorwärts machen.
Das Engagement im Nachwuchs passiert schon nicht von heute auf morgen. Auch darum der 5-Jahres-Plan.
Meine Vision oder mein Beitrag dazu ist, dass man den Nachwuchs so gut stärken kann, dass man in 5 Jahren zurückschaut und sagt, hey, das war der richtige Schritt. Es sind junge Spieler, eigene Spieler parat, um den Sprung zu schaffen. Und ich glaube, das braucht noch extrem viel Arbeit, aber wir sind auf einem guten Weg.
Der Leonardo Cenoni und der Nino Niederreiter haben klare Pläne und Visionen, wohin es mit dem ERC Chur in den nächsten Jahren gehen soll. Und die Motivation ist bei beiden gross. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wenn oder ob man einer von beiden mal wieder oder das erste Mal selber auch im Dress vom ERC Chur gesehen wird.
Sehr schwierige Frage. Ich weiß natürlich nicht, wie es meine Situation aussieht. Ich bin sicher jetzt die nächsten 3 Jahre noch in Nordamerika und dann mal schauen, wie es dann nachher gesehen wird.
Der Nino Niederreiter lässt also noch alles offen. Ein bisschen klarer ist die Antwort von Leonardo Cenoni.
Gut, ich hoffe es nie. Und zwar einfach, weil wir da sehr gute Goalies haben. Wir vertrauen denen auch. Und ich will da überhaupt niemandem Platz wegnehmen. Ich glaube, die machen es besser als ich.
Ob die das denn besser machen und wer das sein wird, das sieht man spätestens in 5 Jahren, wenn der Plan vom ERC Chur seine Früchte tragen soll.
Für den ERC Chur heisst es im Moment Sommertraining. Das erste Testspiel vor Saison, das ist dann am 8. August in der Trainingshalle Chur gegen den HC Davos. Ja, und damit sind wir schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Wenn ihr einen Beitrag nochmal hören oder teilen wollt, das ganze Infomagazin gibt es wie gewohnt auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Schön, habt ihr eingeschaltet und ciao zusammen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.